Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie dabei sind. Danke fürs Einschalten. Das ist das Wissenschaftsmagazin, bei dem wir nur ernsthafte wissenschaftliche Fragen stellen. Zum Beispiel, was waren es für Säcke, die das deutsche Olympiateam getragen hat beim Einzug? Ja, also ich meine, was waren das für Dinger? Angeblich Ponchos mit so Anglerhüten dazu. Und man fragt sich, ist das kulturelle Aneignung? Nur wenn ja, von welcher Kultur? Ne? Also sah irgendwie komisch aus, aber wir reden lieber über ernsthafte Fragen heute. Zum Beispiel über die Zukunft der Olympischen Winterspiele im Klimawandel. Da gibt es nämlich große Bedenken, dass es irgendwann vielleicht gar keine Winterspiele mehr geben kann mit echtem Schnee. Schon bei diesen in Italien wird natürlich auch Kunstschnee benutzt. Aber es gibt jetzt eine Studie, die herausgefunden hat, welche Standorte überhaupt noch möglich wären für die Olympischen Winterspiele der Zukunft. Wir reden über die Alterung in Deutschland und ob es stimmt, dass in Ostdeutschland die Bevölkerung quasi schneller altert als in Westdeutschland, dass dort also mehr alte Menschen leben als in Westdeutschland. Wir reden über Doping im Fitnessstudio und die Frage, wie ist das bei Amateur-Bodybuildern eigentlich? Können die unbedenklich irgendwelche Shakes trinken oder Steroide nehmen oder ist das sehr, sehr gefährlich für die Gesundheit und wie viele machen das? Und gleich in einer halben Stunde geht es um die Kolonialherrschaft Ägyptens über den Sinai. Sehr interessant, ist eine neue Inschrift gefunden worden, die uns da einige Auskunft drüber gibt. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel, das Wissenschaftsspiel am Samstagvormittag. Da gibt es heute zu gewinnen ein Buch von Jane McGonigal. Jane McGonigal ist Spieleentwicklerin und Forschungsleiterin am Institute for the Future in Palo Alto in Kalifornien. Und die hat viele Dinge wirklich vorhergesagt. Die Finanzkrise, die Corona-Pandemie. Sie hat ganz viele Planspiele entwickelt, die weltweit konsumiert werden, Jane McGonigal, und hat jetzt dieses Buch rausgebracht bei Penguin, so heißt der Verlag, nämlich Bereit für die Zukunft, das unvorstellbare Denken und kommende Krisen besser meistern. Wenn Sie das haben wollen, dann bewerben Sie sich jetzt als Teilnehmerin oder Teilnehmer beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Das ist schon klasse. Ich meine, heute macht man Hits über TikTok, als Looper ihre Musik gemacht haben. Ab Ende der 90er Jahre eine Band, gegründet von Stuart David, der früher bei Bell & Sebastian war. Da konnte man sehr viel Geld verdienen, indem man Filmrechte zum Beispiel vergeben hat für seine Songs. Und gerade bei diesem Track hier, Mondo 77 von Looper, den finden Sie in Vanilla Sky zum Beispiel, dem Film mit Tom Cruise, und in Werbung, Xerox-Werbung und anderem. Damit haben die schon mehrere hunderttausend Pfund verdient. Und da ist dann nicht mehr so wichtig, wie viel Platten man verkauft. Hauptsache, mit den Tantiemen stimmt alles, oder? Kemal, morgen Kemal.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufst du an?
Aus Teltow in Brandenburg.
Aus Teltow in Brandenburg. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist. Bist du benannt nach dem großen Staatsgründer, nach Mustafa Kemal?
Ja, ich glaube ja.
Okay. Was machst du so? Hast du was mit Wissenschaft zu tun, Kemal, oder bist du einfach nur neugierig?
Also ich bin Jurist und wir haben das schon immer im Radio und heute wollten wir mal mitmachen.
Ist auch immer nicht so leicht durchzukommen. Ne? Also herzlich willkommen bei den Profis, finde ich gut. Du weißt, also für alle anderen erkläre ich das auch nochmal. Wir haben hier ein Spiel, in dem wir Wissenschaftsbehauptungen aufstellen und unsere Mitspieler, Mitspielerinnen müssen halt rausfinden, stimmt das, was wir da sagen oder nicht? Weil manche dieser Meldungen sind unglaublich, aber vielleicht wahr. Und andere haben wir bewusst so verfälscht, dass wir versuchen, euch reinzulegen. Und nach der dritten Frage erst gibt es das Buch. Das heißt, der erste Anrufer, die erste Anruferin hat es immer am schwersten. Kemal, du musst drei Fragen erstmal durchhalten. Vorher gibt es hier...
Das schaffe ich.
Ja, nichts. Alles klar. Das finde ich gut. Dann geht's los mit Frage Nummer 1.
Auch Kühe können Werkzeuge nutzen. Es juckt der Rücken, doch wie lindert man den Juckreiz? Wir Menschen können uns in solchen Situationen glücklich schätzen. Unsere Hände sind immer griffbereit. Für Kühe ist es mit ihren Klauen etwas schwieriger. Doch Forschende der Medizinischen Universität Wien haben nun Erstaunliches beobachtet. Und zwar bei einer Kuh namens Veronika. Sie nimmt einen Stock oder Besenstiel mit der Zunge auf, klemmt ihn zwischen die Zähne und nutzt ihn als Verlängerung, um sich zu kratzen.
Mhm. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich habe da so ein Foto von gesehen jetzt in den letzten Tagen.
Ja, habe ich auch gesehen. Tatsächlich, das war eine dieser Meldungen, die man auch mitgekriegt hat, wenn man Social Media Verweigerer ist, wie ich. Also tatsächlich, dieser Fall wirft aber ein neues Licht auf, wirklich auf unsere Sicht auf Nutztiere und ihre Fähigkeiten. Denn diese Kuh greift nicht wahllos zu Stock oder Besen, sondern sie benutzt unterschiedliche Werkzeuge, je nachdem, wo es sie juckt. Und da müssen wir mal ganz neu nachdenken über Kühe. Und wenn man einmal in das Thema reingeht, weiß ich nicht, ob man dann jemals wieder Milch und Käse essen und trinken möchte. Oh, weil Kühe sind sehr soziale Tiere und die ganze Geschichte dahinter, wie unsere Milchwirtschaft funktioniert, das macht einen dann schon ein bisschen traurig. Geh mal, hier kommt Frage Nummer 2.
Sonnenbankbesuche lassen die Haut altern. Wer sich regelmäßig auf die Sonnenbank legt, hat bekanntermaßen ein höheres Hautkrebsrisiko. Jetzt zeigt eine Studie aus den USA außerdem, Menschen, die häufig ins Solarium gehen, haben mehr genetische Mutationen in ihren Hautzellen. 30- oder 40-jährige Sonnenbankbesucher haben so viele Mutationen wie Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung, die 70 oder 80 Jahre alt sind. Das Bräunen in Solarien lässt die Haut also genetisch um Jahrzehnte altern.
Also dazu habe ich jetzt noch nichts gehört, aber hört sich plausibel an und habe ich auch immer schon vermutet. Ich würde also sagen, ja, die Meinung stimmt.
Ja, stimmt auch. Ja, und diese Mutationen können dann tatsächlich zu Hautkrebs führen. Besonders im unteren Rücken haben Sonnenbanknutzer mehr Mutationen als Menschen, die doppelt so alt sind wie sie. Ja. Vermutlich, weil der untere Rücken selten durch natürliches Sonnenlicht beschädigt wird, während er auf der Sonnenbank besonders exponiert ist. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, Sonnenbank. Kennst du Leute, die auf die Sonnenbank gehen, Kemal?
Also ich kannte mal früher welche, aber heutzutage, glaube ich, macht das keiner. Es gibt ja auch kaum noch welche, glaube ich.
Nee, man sieht das kaum. Eine Zeit lang war das in jeder Innenstadt, gab es immer 2, 3 Sonnenstudios. Man sieht die kaum noch. Ne? Ja. Dann kommt hier schon die wichtige dritte Frage.
Negatives Denken nach einer Impfung regt das Immunsystem an. Alle Pessimisten aufgepasst. Wer nach einer Impfung an etwas Schlechtes denkt, erhält eine besonders starke Immunantwort. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Tel Aviv University. Dafür haben sie Probanden eine Hepatitis B-Impfung verabreicht und die Blutproben davor und danach verglichen. Am stärksten reagierte das Immunsystem bei den Teilnehmenden, die sich große Sorgen über mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitschäden gemacht haben. Die Forschenden vermuten, durch die negativen Gedanken gerät der Körper unter mehr Stress, was das Immunsystem stärker anregt.
Also ich habe mich vor 3 Wochen gegen die Grippe impfen lassen, habe an nichts Schlechtes gedacht und da ging es mir eigentlich ganz gut. So eine psychosomatische Wirkung, ich würde mal sagen, nee, ich glaube da irgendwie jetzt nicht dran.
Und auch da hast du wieder recht. Ja, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bewusst erzeugte positive Erwartungen das Belohnungssystem des Gehirns aktivieren können und das wiederum kann die Immunantwort verstärken. Und Beispiele für positives Denken haben die Forscher aus Tel Aviv auch gleich mitgeliefert. Die Erinnerung an den ersten Kuss, ein schönes Abenteuer oder die Vorfreude auf ein Ereignis. Oder das erste Kind. Gibt es bei euch zu Hause Kinder?
Ja, wir haben eine Tochter, Ida, 6 Jahre.
Ja, dann schöne Grüße. Ne? Ja, das würde ich mal sagen, war ein glatter Durchmarsch. Einen herzlichen Glückwunsch. Super. Kemal, das Danke. Buch heißt Bereit für die Zukunft, das unvorstellbare Denken und kommende Krisen besser meistern. Jane McGonigal ist die Zukunftsforscherin aus den USA. Das Buch erschien im Penguin Verlag, 464 Seiten, würde im Buchhandel 24 Euro kosten. Es sei denn, du setzt es mit diesem Angebot hier aufs Spiel.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, die Regel nochmal, du kannst jetzt aufhören, dann schicken wir dir das Buch oder du nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides, Buch und Abo oder beides verloren.
Also ich habe ja extra wegen dem Buch angerufen, das hörte sich sehr gut an, deswegen würde ich es einfach mal nehmen.
Dann nimm einfach mal das Buch, ist dein gutes Recht. Geh mal herzlichen Dank fürs Anrufen. Ne? Grüße nach Telto, lebt ihr schön da, geht's euch gut?
Ja, super. Ja, wirklich. Also richtig schön. Es ist halt jetzt kalt noch und verschneit, aber war ein schöner Winter.
Okay.
Wir freuen uns auf den Frühling.
Wunderbar. Kemal, danke und bleib dem Profis treu. Ne?
Danke.
Nicht auflegen. Mach's gut. Tschüss. Wenn es an den Unis um das schillernde Konzept des Postkolonialismus geht, und darum geht es derzeit ziemlich oft, weil das ein sehr, sehr beliebtes Topic ist, was viele studieren wollen, ja, dann verzichten viele Studierende gerne auf Geschichtsbücher, weil sie sagen, brauche ich nicht über die Geschichte was zu wissen, weil ich weiß schon alles über Gaza und Israel. Man schaut dann auf die Opfer des Gaza-Kriegs, fühlt sich solidarisch, was ja durchaus verständlich ist, und will dann aber nichts mehr hören von den Anfängen im Nahen Osten, von der langen Geschichte, die es da gegeben hat. Es kann sogar sein, dass sie als Rassist beschimpft werden, wenn sie an den Unis darauf verweisen, dass es Ägypten war, das einst als Kolonialherr auf dem Sinai die lokale Bevölkerung brutal unterworfen hat. Davon erzählt auch eine 5000 Jahre alte Inschrift, die ein deutsch-ägyptisches Forscherteam nun ausgewertet hat. Entschlüsselt wurde sie vom Ägyptologen Professor Dr. Ludwig Morenz von der Uni Bonn. Herr Morenz, danke, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen.
Guten Morgen zurück.
Ihr Kollege Mustafa Nur el-Din hat diese Inschrift entdeckt auf einem Felsen im Sinai, in einem Wadi. Was ist da drauf zu sehen?
Das ist Felsinschriften und Felsbilder. Sind eben uralte Techniken, um das vorwegzuschicken, um eben zum Beispiel Präsenz zu markieren. Und dort zu sehen sind zwei Menschen. Einer davon, der in, man könnte sagen, in einer Jubelpose dasteht, und ein anderer, der eben kniet und dem, wenn man genauer hinschaut, ein Pfeil in der Brust steckt. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, sieht man, dass dessen Arme auf den Rücken gebunden sind.
Die Inschrift ist im Jahr 3000 vor Christus entstanden, so ungefähr. Wie entziffern Sie denn sowas? Wie können Sie sich sicher sein, was das bedeuten soll?
Tja, da gibt es diese eine Methode, dass man erstmal vergleicht, welchen Bilderkosmos kennen wir, was ist wahrscheinlich. Relativ schwierig ist es in der Tat zu unterscheiden bei Felsbildern zwischen natürlichen Linien im Stein und menschengemachten. Für sowas sind natürlich fast nur die menschengemachten interessant. Und dann haben wir bisher noch nicht genauer differenziert zwischen Inschrift und Bild. Also dass eben tatsächlich bei diesem Bild, das hatte ich bisher in der Beschreibung weggelassen, noch deutlich kleinere Zeichen dabei stehen. Und die sind tatsächlich Schrift im engeren Sinn. Also dass da wirklich Wörter kodiert werden. Und wenn ich das noch einschieben darf, Schrift war um 3000 vor Christus das, was für uns heute AI oder KI ist. Also eine wahnsinnig moderne Medientechnik.
Was nur ganz wenig Leute überhaupt benutzt haben.
Ganz genau.
Mhm. Sie gucken also da drauf, sehen also diesen Mann, der über einem anderen steht, der die Hände auf dem Rücken gebunden hat und einen Pfeil in der Brust hat, und dann darunter diese Buchstaben. Was sagt diese...
Drüber sind die in dem Fall.
Was sagt Ihnen diese Inschrift? Wie finden Sie raus, wer das da drauf gemalt haben könnte, mit welcher Bedeutung, und was bedeutet das?
Die Schrift ist insofern kulturell spezifisch, weil eben das ägyptische Zeicheninventar, wie wir das auch aus anderen hieroglyphischen Inschriften kennen, verwendet worden ist. Und dann ist in der Tat die Einzelidentifikation ziemlich schwierig, weil eben, ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, Schrift damals ganz modern war, eben eine Kulturtechnik, die erst seit wenigen Jahrzehnten oder vielleicht anderthalb Jahrhunderten allmählich ausgebildet wurde. Und dann sind wir im Sinai kulturell gesprochen eben in der soziokulturellen Peripherie. Also hier hat jemand geschrieben, der nicht im Hofkontext und von Schreibschulen stand. Und das erste Zeichen, das ist ein sehr relativ einfacher und eindeutiger Wegweiser, weil da nämlich tatsächlich der Name des ägyptischen Gottes Min geschrieben ist. Und das ringt Signalglocken, weil der als Gottheit um 3000 aus ägyptischer Perspektive für die fremden Regionen zuständig war. Und der Rest der Inschrift, da erspare ich den, ich sag mal, Entzifferungsprozess. Mhm. Da wird eben praktisch nur nachgeschoben, dass er als Herr dieses Kupfergebietes berechnet wird. Und das genau war das, weswegen die Ägypter
am Sinai seinerzeit so interessiert waren, dass sie eben für ihre Wirtschaft Kupfer und Türkis brauchten.
Also was will die Inschrift uns sagen?
Die will uns letztlich brachial sagen, dass hier ägyptische Dominanz, ein gewisser Herrschaftsanspruch eben ausgedrückt wird. Und der zweite Punkt, den wir dann unterschieben können, das will uns die Inschrift im strengeren Sinn vielleicht gar nicht sagen, aber das ist eine klare Lesbarkeit, dass die wirtschaftliche Motivation dahinter steht und die praktisch die damit verbundene potenzielle Gewalt auch noch göttlich sanktioniert wird.
Also Gott hat mich gerettet, damit ich Amerika wieder great machen kann, sagt Donald Trump. Über Donald Trump galt dieser Glaube an die Macht des Stärkeren, die ihm durch Gott verliehen wird, also auch im alten Ägypten schon?
In einem gewissen Sinn leider ja. Vielleicht sagt das aber eben, dieses Leider bezieht sich eigentlich eher auf unsere Gegenwart, dass ich, glaube ich, sagen würde, dass ich ziemlich oft erschrecke, wie wenig wir dazugelernt haben, auch wenn man vielleicht sowieso gar nicht an kulturelle Evolution glauben sollte.
Was bedeutete denn die Kolonialherrschaft Ägyptens für diejenigen, die vor den Ägyptern im Sinai gelebt haben? Das waren Nomadenvölker, ne?
Das waren Nomadenvölker. Wie es praktisch aussah, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Denn so dieses Dominanzbild heißt nicht unbedingt, dass in der sozialen Wirklichkeit wirklich die Menschen gefesselt und erschossen wurden. Darüber können wir eigentlich von dem Bild können wir ganz wenig eigentlich rückfolgern. Das ist ganz stark königsideologisch geprägt. Also diese genaue soziale Wirklichkeit können wir nicht feststellen, aber wissen eben als Hintergrund eben, dass dieser Anspruch auf Dominanz besteht.
Also wieder ein Puzzlestein entschlüsselt, das uns mehr sagt über das alte Ägypten. Entschlüsselt wurde das vom Ägyptologen Professor Dr. Ludwig Morenz von der Uni Bonn, mittlerweile eine der besten Unis Deutschlands. Herr Morenz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich auch. Es gibt in Berlin einen neuen Wintersport, habe ich gestern auch daran teilgenommen. Und der geht so, wer die meisten Kilometer auf Berliner Gehwegen zu Fuß zurücklegt, ohne einmal auf die Klappe zu fallen, hat gewonnen. Finden die Chirurgen übrigens überhaupt nicht witzig. Kann gut sein, dass die Gen Z sich im Alter mal dran zurückerinnert an diesen Winter und sagt, weißt du noch? Denn der Klimawandel verändert alles. Und dummerweise gibt es da, wo der Schnee gebraucht wird, bei den Olympischen Winterspielen in Italien zum Beispiel, heute schon zu wenig davon. Der Klimawandel frisst einen Austragungsort nach dem anderen, weil die nicht mehr die Kriterien erfüllen des Internationalen Olympischen Komitees. Und das wollen wir uns mal erklären lassen vom Ökonomen und Geografen Dr. Robert Steiger. Er ist Professor am Institut für Finanzwissenschaft der Uni Innsbruck. Herr Steiger, guten Morgen.
Guten Morgen aus Innsbruck.
Sie haben für Ihre Studie 93 Orte untersucht, die das IOC als mögliche Austragungsorte für Olympische Winterspiele nennt. Ist Berlin dabei?
Ja, also Berlin war nicht in dieser Reihe dabei, wobei möglicherweise die Schneeverhältnisse gar nicht so schlecht werden. Also bei Rennpisten brauche ich ja sehr harten Untergrund, eisige Pisten eigentlich. Von daher würde es sich vielleicht eignen, aber es fehlen halt leider die Berge.
Curling auf den Gehwegen, das ginge. Welche Kriterien hat denn das IOC vorgegeben? Was muss ein potenzieller Austragungsort mitbringen?
Also was das Klima betrifft, ist natürlich die Grundlage, es muss ausreichend Schnee vorhanden sein, also inklusive der Beschneiung. Wir schauen uns nicht nur Naturschnee an, sondern auch, ob man mit Beschneiung die Schneeoberfläche oder das Schneepaket herstellen kann. Das zweite Kriterium war, es muss ausreichend kalt sein in der Nacht, damit der schon produzierte Schnee auch wieder gefrieren kann über Nacht. Denn es ist für die Athletinnen ein recht hohes Unfallrisiko, wenn die Temperaturen zu hoch sind und der bestehende Schnee dann unter Tag sehr stark aufweicht und in der Nacht nicht mehr wieder gefrieren kann.
Also natürliche Beschneiung, reden wir gleich noch drüber, aber die künstliche Beschneiung, ist die nicht überall an jedem Ort theoretisch möglich?
Theoretisch ja, man braucht allerdings ausreichend kühle Temperaturen. Im Moment ist es an den meisten Orten noch gegeben, aber mit steigenden Temperaturen wird die Zeit, wo man noch gut beschneien kann, immer kürzer und mancherorts wird er dann eben so kurz, dass ich die Menge an Schnee, die ich brauche für den Wintersport oder auch für solche Veranstaltungen, nicht mehr ausreichend produzieren kann.
93 Orte haben Sie untersucht. Wie viele sind am Ende übrig geblieben, von denen Sie sagen, die sind auch in den nächsten Jahren noch gut geeignet, trotz Klimawandel für olympische Winterspiele?
Ja, für Mitte des Jahrhunderts sind wir so ungefähr bei 50 sicheren Orten von 93, die noch die Olympischen Winterspiele austragen könnten. Dagegen, wenn wir uns die Paralympics anschauen, die ja im März stattfinden, da wären wir nur bei rund 20 sicheren Orten. Und im Moment finden beide Veranstaltungen ja am gleichen Ort statt. Das heißt, die potenzielle Zahl der Austragungsorte wäre eigentlich nur noch rund 20 Mitte des Jahrhunderts für beide Sportarten.
Hätte Italien unter diesen Bedingungen den Zuschlag bekommen? Was glauben Sie?
Also die Austragungsorte, die jetzt dabei sind, die wären immer noch Mitte des Jahrhunderts schneesicher. Richtung Ende des Jahrhunderts verändert sich das Ganze wieder, aber Mitte des Jahrhunderts wären diese auch noch schneesicher. Ja.
Was glauben Sie, wie das IOC jetzt reagieren wird? Wird man einfach die eigenen Kriterien herabsetzen und sagen, ach, uns ist gar nicht mehr so wichtig, dass es da wirklich echten Schnee gibt, sondern wir ballern einfach mit der Schneekanone auf die Pisten, was geht?
Also ich glaube nicht, weil es auch eine Imagefrage ist. Man hat es bei Peking gesehen, dass sehr, sehr viel diskutiert wurde, wie viel Sinn das macht, wenn man in einer schneefreien Landschaft eigentlich Wintersport betreibt, also auf beschneiten Pisten, aber außenrum war nichts weiß. Und es ist auch eine Risikofrage. Also ich brauche auch eine genügend ausreichend große Sicherheit, dass das stattfinden kann. Und da denke ich, das wird eine große Rolle spielen. Und man hat schon gehört, dass man auch diskutiert, ob man die Spiele nach vorne verlegt, etwas um ein paar Wochen, um eben die Zahl der sicheren Orte noch weiter zu erhöhen. Also ich hätte schon das Gefühl, dass man die Ergebnisse ernst nimmt und ins Kalkül für die Zukunft mit einbezieht.
Aber nun wissen wir ja, spätestens seit der Fußball-WM in Katar und 2034 soll die stattfinden in Saudi-Arabien. Und wir wissen seit den Olympischen Winterspielen im subtropischen Sotschi in Russland, dass nicht immer die optimalen Orte den Zuschlag kriegen. Am Ende zählt Macht, Geld und Einfluss. Oder glauben Sie, dass Studien wie Ihre dazu führen könnten, dass sich daran was ändert?
Naja, unsere Studie bezieht sich aufs Klima. Das bezieht politische Rahmenbedingungen leider nicht ein. Mhm. Aber ich glaube, man hat schon aus Sotschi gelernt, weil das waren eben Spiele, die schon geplagt waren von schlechten Verhältnissen, von zu hohen Temperaturen auch, wo sich auch die Athletinnen beschwert haben. Auch Vancouver davor war auch suboptimal. Und ich habe schon das Gefühl, dass man da wach geworden ist und hellhörig geworden ist und das für die Zukunft mit einbezieht.
Ihr Wort im Ohr des IOC untersucht, welche Orte noch möglich sind nach den Kriterien des IOC als mögliche Austragungsorte für die Olympischen Winterspiele, hat der Professor am Institut für Finanzwissenschaft der Uni Innsbruck, der Ökonom und Geograf Dr. Robert Steiger. Herr Steiger, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön und schönen Winter noch.
Das wünsche ich Ihnen auch. Ich war diese Woche Mama besuchen, ja, Mama 95 auf dem Dorf. Schöne Grüße, Niedersachsen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie viel sichtbarer Senioren auf dem Land sind als etwa in Berlin. Also wie viel älter die Bevölkerung wirkt, wenn man bloß mal in den Supermarkt reingeht, dann sieht man das. Bislang habe ich immer gedacht, in Ostdeutschland, da muss das Stadt-Land-Verhältnis noch viel krasser sein, weil ja nach der Wende vor allem junge Menschen aus den Dörfern abgewandert sind. Ganz falsch ist das nicht. Aber vorsichtshalber hat der Demograf Dr. Markus Dörflinger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mal nachgezählt. Herr Dörflinger, guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Sie.
Die demografischen Daten, die dürften Sie ja nicht verändert haben. Warum haben Sie sich das nochmal genauer angeguckt? Was war der Anlass für Ihr Projekt?
Ja, der Anlass für dieses Projekt war, dass wir gemeinsam mit dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie erstmals einen Geodatensatz bereitstellen, der die Kreise im heutigen Gebiet Deutschlands seit 45 umfasst. Und dadurch kann man jetzt historische Zeitreihen, also nicht nur aus der Demografie, sondern auch aus anderen Fachgebieten, in thematischen Karten aufbereiten und so räumliche Muster veranschaulichen und analysieren. Bisher war man dabei immer vor das Problem gestellt, dass es im Laufe der Zeit eine Vielzahl an Reformen der deutschen Verwaltungsgebiete gab, also Zusammenlegungen von Kreisen zum Beispiel. Und das macht es eben bisher schwer, Trends über die Zeit darzustellen. Und wir haben jetzt diesen neuen Datensatz eben genutzt, um mit Daten aus Volkszählungen der DDR und der BRD und neueren Registerdaten historische Verläufe des demografischen Wandels auf Kreisebene nachvollziehen zu können, weil eben genau diese Einordnung der Entwicklung auch für die aktuelle Entwicklung extrem wichtig sind.
Was ich bei Ihnen gelernt habe, ist, der Altersschnitt steigt im Osten tatsächlich stärker an als im Westen. Wie stark ist der Unterschied?
Ja, das ist tatsächlich so. Man muss aber dazu sagen, dass es natürlich auch deutliche Unterschiede gibt. Sie haben es auch schon in Ihrer Einleitung angesprochen, zwischen dem ländlichen Osten und dem städtischen Osten. Also die Unterschiede bestehen. Allerdings muss man hier stark differenzieren. Also die Bevölkerungsalterung ist vor allen Dingen weit vorangeschritten in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands. Die ostdeutschen Großstädte hingegen profitieren, ebenso wie in Westdeutschland übrigens auch, stark vom Zuzug junger Menschen, sowohl aus dem Ausland als auch aus anderen Regionen Deutschlands. Das betrifft im Osten jetzt nicht nur Berlin, sondern zum Beispiel auch Leipzig, Dresden oder Potsdam. Mhm. Und diese Städte sind eben besonders attraktiv für junge Erwachsene.
Das Überraschende aber ist, ich habe bei Ihnen gelesen, das war schon vor der Wende so, dass im Osten stärker gealtert wurde als im Westen. Wie kommt das denn?
Genau, wir haben uns erstmal angeschaut, wie sah es denn zum Beispiel in den 60er Jahren aus. Da haben wir eben diese Volkszählungen vorliegen, 61 in der BRD und 64 in der DDR. Und da sehen wir, dass der Osten tatsächlich schon weiter gealtert war als der Westen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass vor Beginn des Mauerbaus, also ab 61, jedes Jahr mehrere hunderttausend Menschen in die BRD geflüchtet sind, insbesondere junge Menschen. Und das hatte dann natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Altersstruktur der DDR, während eben die BRD auf der anderen Seite vom Zuzug junger Menschen profitiert hat. Und da gibt es einmal diesen direkten Einfluss, ja, wenn eine Person umzieht, aber auch den indirekten Einfluss. Dadurch, dass nämlich durch die Abwanderung junger Erwachsener in der DDR dann auch Menschen fehlten, die eine Familie gründen. Hm. Das heißt, dadurch ausbleibende Geburten werden die jungen Jahrgänge dann auch immer kleiner. Und das hat dann auch die Alterung in der DDR vorangetrieben.
Und noch was hat mich überrascht. Stimmt das wirklich? Das geteilte Berlin war Anfang der 1960er Jahre wirklich die Stadt mit der ältesten Bevölkerung?
Mhm. Ja, das hat uns auch überrascht. Wenn man da aber dann genauer hineinzoomt sozusagen, kann man das dadurch erklären, dass Berlin eben auch stark zerstört wurde im Krieg. Wohnraum mangelte, hinzu kam eben der Status als geteilte Stadt. Das heißt, diese beiden Kreise, Ost- und West-Berlin, waren eben nicht besonders attraktiv für den Zuzug von Geflüchteten zum Beispiel oder auch aus anderen Regionen Deutschlands, was dann eben die Alterung besonders stark vorantrieb. Und was natürlich dann besonders überraschend ist, dass es dann eben heute andersrum ist, dass Berlin eigentlich mit der jüngste Kreis ist in Deutschland.
Mhm. Wie alt muss ich denn in Deutschland sein, wenn ich sagen möchte, ich gehöre zur Hälfte der jüngeren Bevölkerung, zur jüngeren Hälfte?
Ja, müssen wir uns das Medianalter für Deutschland anschauen. Es liegt ungefähr bei 46 Jahren. Das heißt, wenn Sie älter als 46 sind, gehören Sie zu der älteren Hälfte. Sind Sie jünger, gehören Sie zur jüngeren Hälfte. Das kann man sich natürlich auch noch getrennt nach Frauen und Männern anschauen. Für Frauen liegt dann dieser Grenzwert etwas höher. Frauen werden eben älter, haben eine höhere Lebenserwartung und bei Männern liegt er etwas niedriger aufgrund der niedrigeren Lebenserwartung.
So, und wenn ich mal keinen Bock habe auf Senioren, ich gehöre ja nun auch dazu, aufgrund dieser Scheide hier, ich gehöre zur älteren Hälfte. Welcher Landkreis hat denn die jüngste Bevölkerung?
Ja, dann ziehen Sie am besten nach Münster in NRW, eine klassische Universitätsstadt, die eben einen besonders niedrigen Anteil an älterer Bevölkerung aufweisen. Und wie ich schon erwähnt habe, generell Großstädte, insbesondere Universitätsstädte, haben allgemein sowohl im Ost und West eben jüngere Bevölkerung.
Und wenn ich sage, ich möchte gerne, dass ich untergleichen bin, wo dann ja auch die entsprechenden Facilities sozusagen für uns Ältere da sind, wo müsste ich hinziehen? Was ist der älteste Landkreis in Deutschland? Haben Sie das?
Ja, wenn wir uns den Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter anschauen, dann ist der am höchsten in Suhl in Thüringen aktuell. Ja, also eine Region, die auch von Abwanderungen geprägt war. und eben auch eine gewisse Strukturschwäche aufweist.
Also es gibt eine neue Karte, runtergebrochen auf die einzelnen Landkreise der Demografie. Da können Sie nachschauen, wer wann wie wo alt ist. Dr. Markus Dörflinger hat das gemacht vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Herr Dörflinger, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für die Einladung.
Erdmännchen sind quasi das generische Maskulinum unter den Säugetieren, weil die weiblichen Tiere eben nicht Erdfrauchen heißen, sondern Erdmännchen-Weibchen. Das ist aber auch schon alles, was ich über Erdmännchen weiß. Die Verhaltensbiologin Dr. Gabriela Gall vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie weiß so ziemlich alles über sie. Sie kann sogar die Sprache der Erdmännchen verstehen. Morgen, Frau Gall.
Guten Morgen.
Sie haben eine Erdmännchenpopulation in der Kalahari-Wüste untersucht beim Sonnenbaden. Also nicht Sie, sondern die Erdmännchen. Was ist denn das Besondere an gerade dieser Erdmännchenpopulation?
Also diese Population ist sehr besonders, weil die über Jahre daran gewöhnt wurden, dass man sozusagen sich ganz in deren Nähe aufhalten kann und die beobachten kann und die Erdmännchen sich nicht durch die Wissenschaftler gestört fühlen.
Da sind also immer Menschen in der Nähe?
Nicht immer, aber sagen wir mal mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche.
Hm. Sind das keine Fluchttiere? Warum laufen die nicht weg?
Naja, weil wir sie eben daran gewöhnt haben, dass wir da sind und denen nichts tun.
Mhm. Sie haben beobachtet, dass die Erdmännchen, wenn sie ihren Bau unter der Erde, sind die unter der Erde oder haben die überirdische Bauten?
Unter der Erde.
Unter der Erde. Wenn die ihren Bau verlassen, dass die einen Laut von sich geben. Und diesen Laut haben wir hier, der ist schwer zu verstehen. Also alle sollten jetzt mal sehr ruhig sein. Ich spiele das mal ein. Ja, kann man nicht so gut hören. Wie würden Sie diesen Laut beschreiben? Was ist das?
Also es ist ein sehr kurzer, relativ tonaler Laut. Also so ein nach dem Motto. Und das ist ein sogenannter Sunning Call.
Sunning Call, das ist das Wort Sonne drin. Ist das so gemeint?
Ja. Und es ist deswegen, weil die sozusagen genau dann geben, wenn die aus dem Bau rauskommen und sich morgens sonnen, also insbesondere im Winter, wenn es wirklich kalt ist, stehen die bis zu einer Stunde am Bau mit dem Bauch Richtung Sonne und wärmen sich erstmal auf, bevor die dann auf Nahrungssuche gehen.
Und der Call könnte ja dann zum Beispiel heißen, Gerda, die Sonne scheint, reich mir mal die Sonnencreme. Aber das weiß man ja vorher nicht, deswegen haben Sie das untersucht. Also erstmal diese Laute aufgenommen. Und was haben Sie dann gemacht mit den aufgenommenen Lauten?
Genau, also wir haben Laute aufgenommen und zwar von unterschiedlichen Tieren in der Gruppe. Es gibt ja dominante Tiere und subordinate Tiere, also die nicht dominanten. Und wir wollten verstehen, ob Tiere sich gegenseitig anders antworten, je nachdem, wer den Ruf gibt. Und haben sozusagen Rufe von dominanten Tieren an Subordinate vorgespielt, von Subordinaten an Subordinate. Und dann auch geguckt, ob die Tiere grundsätzlich zum Beispiel öfter beieinander stehen, ob die sich sozusagen anders antworten, als wenn die weit voneinander entfernt stehen, wenn die morgens dieses Sonnenbad nehmen.
Was für Theorien stehen dahinter?
Die Idee ist, dass wenn man normalerweise in einer Gruppe ist, möchte man ja soziale Bindungen aufbauen. Und bei vielen Tieren ist es so, dass die sich sozusagen gegenseitig putzen oder Parasiten entfernen. Das nennt man Grooming. Und das kann man natürlich während dem Sonnenbad nicht unbedingt gleichzeitig machen oder die nutzen die Zeit anders. Und wir haben uns überlegt, naja, vielleicht können die multitasken. Das heißt, vielleicht antworten die Tieren, bei denen die halt nicht stehen, mehr, um diese Bindungen trotzdem noch aufrechtzuerhalten oder zu fördern.
Also man kann das auch Rudelkuscheln nennen. Es gibt Videos dazu im Netz. Haben Sie die reingestellt bei YouTube? Stimmt. Gerade von dieser Kalahari-Gruppe?
Nee, aber da sind ja sehr viele Leute, die da forschen.
Was ist dann passiert, wenn Sie die Calls abgespielt haben? Was haben Sie da beobachten können?
Also wir haben dann sozusagen aufgenommen, wie die Tiere antworten und ob sie mehr antworten oder weniger antworten, eben je nachdem, wer gerufen hat. Und haben festgestellt, dass wenn ein dominantes Tier sozusagen abgespielt wurde an ein subordinates Tier, dann das eine sehr schwache Bindung mit diesem bestimmten dominanten Tier hat, dann erhöhen die, also rufen die deutlich öfter als Antwort, als zu einem Tier, mit dem sie vielleicht eine geringere, also eine höhere Bindung haben. Also ein Subordinat zu einem Dominanten, wenn die sehr stark verbunden sind, immer nebeneinander stehen, antworten die sich nicht ganz so stark, wie eben wenn das Dominante sehr weit weg steht und dann ruft und dann antworten die deutlich mehr.
Aber was sie genau sagen, kann man da jetzt nicht draus ableiten, oder?
Nein, also das, was die genaue Bedeutung des Rufs ist, ist nicht klar, insbesondere weil diese Rufe eigentlich auch in anderen Kontexten gegeben werden, nicht nur während dem Sonnenbaden. sondern auch während der Nahrungssuche oder zum Beispiel auch, wenn die Erdmännchen sozusagen Wächter sind und sich auf einen Busch stellen, um nach Räubern Ausschau zu halten.
Also theoretisch könnte es sein, dass der Ruf bedeutet, ey Leute, die Gabriella ist schon wieder da, hat ihre Mikrofone aufgebaut, ruft mal ein bisschen lauter.
Könnte, wäre aber sehr unwahrscheinlich.
Und wenn jetzt gleich alle losrennen und sich im Berliner Zoo die niedlichen Erdmännchen anschauen und anhören wollen, geht das eigentlich? Sind die wach oder halten die Winterschlaf?
Die sind wahrscheinlich da, um diese Sonnenbadenrufe zu hören, muss man natürlich sehr ruhig sein und meistens sehr früh da sein, weil die Erdmännchen im Zoo haben sehr viel Zeit. Das heißt, die sonnen sich meistens sehr lange, also die machen deutlich weniger als ein Erdmännchen in der Wildbahn. Ja, aber man kann die Rufe wahrscheinlich hören, wenn man sehr leise ist.
Und im Moment sonnt sich da wahrscheinlich sowieso nichts, weil es keine Sonne gibt über Berlin. Aber ich sage herzlichen Dank für diese Untersuchung bei Dr. Gabriella Gall vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, die die Erdmännchen in der Kalahari untersucht hat. Frau Gall, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön, ebenso.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Otterweibchen schonen ihre Zähne. Krebse, Muscheln, Meeresschnecken. Sie alle haben eine harte Schale und stehen auf dem Speiseplan von Seeottern. Um den Panzer ihrer Beute zu knacken, nutzen manche Seeotter Werkzeuge. Sie brechen die harte Schale an einem Stein auf, statt mit ihren Zähnen daran zu knabbern. Besonders häufig nutzen Weibchen diese Technik. Dadurch schonen sie ihr Gebiss und haben gesündere Zähne als Seeotter-Männchen.